Ja, es ist immer spannend hier zu sein. Bin heute früh schon um 5 Uhr mit der ersten Schneelawine da rausgerutscht nach Stuttgart. Österreich versinkt im Schnee derzeit und dass ihr da in Stuttgart zwei Österreicher, einen Tiroler und einen Enztaler, einen Steirer da einladet, ist sehr, sehr mutig. Aber wir trauen uns schon drüber irgendwie, gell? Und freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Wir haben schon super Einleitungen bekommen heute von den zwei Zeugnissen über das Thema Seid heilig, denn ich bin heilig. Und ich möchte hier noch dazu ein paar Verse vorlesen aus dem ersten Petrusbrief. Petrus greift dieses Thema nochmal auf im ersten Kapitel in den Versen 13 bis 16 und da sagt er Folgendes. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus, lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid, bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus, jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der euch berufen hat, ist heilig, darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Denn es heißt in der Schrift, 3. Mose 11, 44, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist ein gewaltiger Anspruch, den die Bibel hier an uns stellt. Ich weiß nicht, jetzt schaue ich so ein bisschen in die Menge rein. Sitzen viele Junge da. Gibt es ein oder zwei Leute, die gerade eben den Führerschein gemacht haben? Ja, sehr schön. Zwei, drei, ja, schon einige. Geschafft auch, oder? Ja, gratuliere. Super. Ich weiß nämlich noch, bei mir ist es schon eine Zeit aus und ihr könnt es noch ein bisschen mehr nachfühlen als ich jetzt, wo es doch schon einige Jahre her ist. Aber ich weiß noch genau das Gefühl, wenn man unterwegs ist, das erste Mal so beim Kurs und dann sitzt der Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin ständig neben und wie aufgeregt, dass man da ist und wie achtsam, dass man ist, weil man will ja keinen Fehler machen und diese Anspannung, die da herrscht, obwohl das eigentlich, weil die Prüfungsfahrt ist es ja noch nicht, aber wie angespannt, dass man ist, dass man ja bei jeder Haltelinie ganz genau stehen bleibt, dass man ja keinen km/h zu schnell fährt und dass man ja nicht irgendwo ein Stoppzeichen übersieht oder einen Fußgänger überfährt oder sowas. Und ich weiß es noch ganz genau, da sitzt so angespannt drinnen und man wartet nur auf die Zeit und ihr könnt es bestätigen da vorne, wenn du endlich die Prüfung gemacht hast und ihr denkst, endlich ist es soweit und der Fahrlehrer sitzt nicht mehr ständig neben mir und ich muss nicht mehr so genau alle Regeln einhalten. Da freut sich jeder Führerschein-Neuling darauf, dass man endlich einmal ein bisschen lockerer fahren kann und wenn man heute einmal ein paar Kilometer km/h zu schnell fährt, dann wird man nicht gleich geschimpft. Das ist doch ein gutes Gefühl, oder nicht? Habe ich recht? Schon, gell? Gutes Gefühl. Aber wisst ihr, manchmal geht es uns vielleicht im christlichen Leben auch so, dass wir manchmal froh sind, wenn wir meinen, dass nicht dauernd jemand neben sitzt, der uns immer auf die Finger schaut, dass wir ja immer alles richtig machen und in manchen Bereichen vielleicht ein bisschen entspannter durchs Leben gehen können und nicht alles immer so genau nehmen müssen. Der Apostel Petrus erinnert die Gläubigen hier, er schreibt ihr zur Gemeinde, zu Brüdern und Schwestern im Herrn und sagt hier, eigentlich spricht er von einer Berufung, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, weil Gott heilig ist. Der spricht nicht über sich, sondern über Gott natürlich. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, wie soll das in einer Welt wie dieser, wo so viel Durcheinander ist, wo manche nicht mehr wissen, zwischen links und rechts zu unterscheiden, überhaupt noch möglich sein? Wie soll ich diesen Anspruch gerecht werden, wenn Gott, wenn die Bibel von uns fordert, dass wir, so wie es Petrus hier sagt, in allem unserem Tun auch wirklich heilig leben? Und was bedeutet heilig sein überhaupt? Da wurde eine Umfrage gemacht von einer christlichen Studie oder einer christlichen Organisation unter evangelikalen Christen genau über dieses Thema, was heilig sein überhaupt bedeutet. 21% von den Befragten haben gesagt, keine Ahnung, noch nie Gedanken darüber gemacht. 10% ungefähr haben gesagt, es hat mit einer positiven Einstellung zum Leben und zu anderen, zu meinen Mitmenschen zu tun. Es ist ja auch immer gut, wenn man eine positive Einstellung hat zum Leben, kommt dem Heiligsein vielleicht schon ein bisschen nahe. Nur 7% haben gesagt, den Charakter Gottes widerspiegeln. Und nur 5% haben gesagt, biblische Wahrheiten akzeptieren und praktizieren. Und durch diese Studie ist man aufmerksam geworden, hat gemerkt, eigentlich wissen die wenigsten Christen, was es heißt, im Alltag heilig zu sein. Mit anderen Worten, ich weiß nicht, wie es bei uns heute hier ist in diesem Raum. Wer würde für sich von sich behaupten, er ist ein Heiliger oder er ist in seinem Lebenswandel heilig unterwegs? Gibt es da ein paar? Ja, 1, 2 Mutige gibt es, die da aufzeigen. Das ist schön. Ja, 3. Gut. Die anderen wissen nicht genau, soll ich jetzt aufzeigen oder nicht? Trifft es jetzt auf mich zu? Bin ich Christ? Ja, also bin ich heilig? Ja. Aber wie schaut es mit dem Leben aus? Man muss ja hier ein bisschen unterscheiden. Heilig sein hat ja mehrere Bedeutungen. Zum einen wissen wir natürlich, dass Gott, dass Jesus durch sein Blut uns alle heilig gemacht hat, rein gemacht hat von der Schuld, der Sünde. Jesus schaut auf dich, wenn du Jesus im Herzen hast und sieht dich als Heiligen. Das ist eine Sache. Aber jetzt schreibt Paulus ja, er spricht ja zu den Gläubigen. Und zu den Gläubigen sagt er in Vers 15, jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Und wenn man jetzt so halbwegs bei klarem Verstand ist, fragt man sich natürlich schon, ja, wie könnte ich das im 21. Jahrhundert noch schaffen, wo so viele Kompromisse gemacht werden im Leben? Ist das heutzutage überhaupt noch möglich? Für manche Menschen, für manche Christen ist vielleicht dieses Heiligsein ja ein Konzept, das irgendwie an eine alte Religion erinnert, irgendwie alt und verstaubt, irgendwie eine Vorstellung von einer längst veralteten Religion, die mit zu strengen Regeln behaftet sind. Wenn du noch nie einen Alkohol getrunken hast, keinen Tropfen, dann bist du wahrhaftig ein Heiliger. So würden es vielleicht manche verstehen. Oder wenn du nicht tanzen gehst oder säkulare Musik anhörst, dann bist du ein Heiliger. Und viele denken vielleicht, oder für viele klingt dieses Wort heilig allein schon etwas altmodisch und überhaupt losgelöst vom Alltagsleben. Wie passt das heute noch in unser Leben hinein? Und für die meisten von uns, so meinen wir es vielleicht, ist es sowieso unerreichbar und nur für besondere Menschen zugeschnitten. Ja, für Ordensschwestern zum Beispiel oder Mönche, die tragen so heilige Kleidung. Das erinnert uns schon ganz stark an das Heiligsein. Die beten dann den ganzen Tag, trinken, soweit wir wissen, zumindest keinen Alkohol. Tanzen auch nur dann, wenn sie nicht gesehen werden vielleicht. Also die kommen dem Heiligsein schon ganz nahe in unserem Verständnis. Und viele wollen vielleicht genau diese Vorstellung von Heiligsein, auch viele Fromme, wollen vielleicht genau diese Vorstellung von Heiligsein hinter sich lassen. Heiligsein war früher, was heute zählt, ist Relevanz und dass wir zeitgemäß sind. Und ich habe das Vorrecht, dass ich schon auch einiges herumkomme und auch in einige Gemeinden komme und viele liebe Menschen kennenlerne dadurch. Und wenn ich nicht eingeladen werde, dann gehe ich so mal in verschiedenen Gemeinden einfach auch, um anderes kennenzulernen. Und manchmal ist man sich auch in manchen Gemeinden nicht ganz sicher, ob man hier jetzt wirklich in einem Gottesdienst ist oder bei Deutschland sucht den Superstar oder ähnliches. Und da ist es oft gar nicht mehr so ganz klar, wie weit hier dieses Konzept von Heiligsein oder Heiligleben oder Gottesdienst überhaupt noch relevant ist. Wenn Relevanz oder Kultur oder Zeitgemäßsein immer mehr im Vordergrund steht. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Ich sehe es jetzt bei meinen eigenen Kindern, die auch schon Jugendliche sind, gerade in so einem Freundeskreis, wo viele vielleicht Jesus gar nicht kennen, ist es oftmals gar nicht so einfach, heilig zu sein oder mit diesem Konzept von Heiligsein überhaupt mal umzugehen, wenn man dann vielleicht zu einer Geburtstagsparty eingeladen wird, so war meine Tochter neulich, eigentlich vom Jugendkreis aus, aber wo sie weiß, da wird eh nur den ganzen Abend gesoffen. Und sie haltet eigentlich momentan nicht viel davon und sie weiß, einerseits möchte sie hingehen, einerseits will sie nicht, weil was will sie dort dann eigentlich? Und das ist schon immer so dieser Spannungsmoment, wo du vielleicht denkst, naja, vielleicht gibt es Bereiche in meinem Leben, wo es manchmal vielleicht leichter wäre, ein bisschen weniger heilig zu sein, anstatt es zu riskieren, Freunde oder Gemeinschaften zu verlieren. Und da geht es uns irgendwo alle gleich in manchen Bereichen. Ich habe gerade vor kurzem mit einem jungen Mann gesprochen, der lebt in einer ungesunden Beziehung mit einer Frau, die Jesus nicht kennt und er weiß das auch. Und er hadert sehr damit, er selber lebt mit Jesus, aber vor kurzem hatten wir ein sehr offenes Gespräch. Und er hat gesagt, weißt du Martin, eigentlich bin ich beim Überlegen, ob ich die Sache mit Gott einfach hinschmeiße. Und ich weiß, dass diese Beziehung nicht richtig ist, aber irgendwie, ich sehne mich so nach dieser Frau, nach einer Partnerschaft. Und ich weiß zwar, dass es nicht recht ist, auch so wie wir miteinander leben, aber ich komme da nicht mehr raus. Und er ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo er sagt, lebe ich mit Gott und nehme ich das ernst, dann habe ich andauernd ein schlechtes Gewissen, weil ich eigentlich auch mit dieser Frau zusammen sein möchte und ich weiß, derzeit ist es nicht dran, ist es nicht richtig. Aber wie kann ich das vereinbaren? Und er hat gesagt, eigentlich möchte ich schon fast die Sache mit Gott aufgeben, weil dann muss ich nicht dauernd ein schlechtes Gewissen haben. Und vielleicht kennst du das in anderen Bereichen, wo wir manchmal vielleicht dazu neigen, auch mit Jesus Kompromisse einzugehen. Statistiken zeigen das, dass immer mehr evangelikale Christen dem Mainstream unserer Gesellschaft sich anpassen. Und das so ziemlich in jedem Bereich. Ehescheidungen, unehelichen Sex, pornografischen Sachen, Materialismus, Rassismus und so weiter, so ziemlich in jedem Bereich. Und laut diesen Statistiken merkt man, eigentlich gibt es immer weniger Unterschied zwischen Menschen, die behaupten, Jesus wirklich zu lieben und Menschen, die Jesus gar nicht kennen, geschweige denn in den Gottesdienst gehen. Und ich weiß nicht, wie viel man auf so Statistiken halten soll, aber es zeigt uns doch etwas, wo wir uns hinbewegen. Auch als Christen in unserer Zeit. Eines, was uns vielleicht aus unserer eigenen, oft geistlichen Verwirrung wieder heraushelfen kann, ist schon, dass man wieder ein richtiges Verständnis davon bekommt, ein biblisches Verständnis davon bekommt, was Heiligsein überhaupt bedeutet. Dass wir lernen, es zu verstehen, es aber auch wahrnehmen und annehmen. Denn wenn Gott zu seinem Volk sagt, seid heilig, denn ich bin heilig, dann erkennen wir hier eigentlich etwas ganz, ganz Maßgebliches, etwas sehr Wichtiges. Nämlich, wenn die Bibel über Heiligsein spricht, dann merken wir, geht es in erster Linie nicht um mich als Person oder um das, was ich tue oder nicht tue, sondern es geht in erster Linie um Jesus Christus in mir. Denn dieses Konzept von Heiligsein betrifft nämlich nicht nur die fortgeschrittenen Christen unter uns, und da gibt es bestimmt einige, die viel fortgeschrittener sind als ich, weil du schon länger mit Jesus unterwegs bist oder weil du viel mehr noch die Bibel liest oder weil du Theologie studiert hast und alles auswendig weißt und so weiter. Da gibt es bestimmt einige unter uns, aber das Thema der Heiligkeit betrifft nicht nur die Fortgeschrittenen, sondern jeden von uns. Weil die Aufforderung, heilig zu sein, nämlich am Beginn der Berufung steht, die Gott für jeden von uns Menschen ausgesprochen hat. Das heißt, wenn Gott dich beruft, ihm nachzufolgen, dann beruft er dich nicht dazu, reich zu sein, schön zu sein, berühmt zu sein. Leider ist eben so. Nicht jeder hat das Privileg, auch ich nicht. Sondern er beruft uns in erster Linie zu einem Leben in Jesus Christus. Und heilig sein steht immer an dieser ersten Stelle von dieser Berufung. Warum? Weil Gott es sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Es geht um Jesus, es geht um Gott und sein Leben in mir. Wir wissen, dass dieses Wort heilig sein eigentlich in erster Instanz nichts mit moralischen Werten zu tun hat. Obwohl wir das immer so auch vielleicht verkündigen oder predigen wollen. Gott beruft uns in erster Linie nicht dazu, dass wir gute Menschen sind. Das steht nicht am Beginn unserer Berufung als Christen. Denn das Wort heilig sein, das ja bedeutet abgesondert zu sein oder auch hingegeben zu sein, drückt es ja aus, dass wir hingegeben sein sollen zu einem ehrbaren Zweck, zu etwas Besonderem, zu Gott selbst. Weil Gott uns, jeden von uns, ob du an Jesus glaubst oder nicht, Gott hat jeden Menschen in seinem Ebenbild geschaffen, das wissen wir. Und genau deshalb ist der Wunsch, heilig zu sein oder heilig zu leben, nicht etwas, was uns fremd ist oder fremd wäre, sondern es entspringt dem Wesen Gottes in seiner Berufung. Gott hat es immer wieder gesagt zu seinem Volk, als er das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, da kam es auch in dieser Berufung oder in diesen Ruf hinauszugehen, raus aus der Sklaverei, hinein in ein neues Leben. Da steht auch hier immer wieder dieser Anspruch, ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Das ist die Berufung Gottes. Das heißt, noch bevor wir über irgendwelche moralischen Werte sprechen, geht es in erster Linie um eine hingebungsvolle Beziehung zu Jesus Christus. Und erst in dieser Hingebung zu Gott wird diese Heiligkeit in uns sichtbar. Die Heiligkeit, die Gott auch von uns fordert. Aber die Beziehung zu Gott in Jesus kommt vor allen moralischen Werten. Warum möchte ich das betonen? Forscher der Universität von Cincinnati in den Staaten haben Folgendes entdeckt. Und liebe Männer, das habe ich nicht ich gesagt, sondern diese Forscher, die haben das studiert. Aber da heißt es, Rauchen, schlechte Ernährung, kaum Bewegung, Partner, die lange in engen Beziehungen zusammenleben, übernehmen wechselseitig die ungesunden Angewohnheiten des anderen. Und jetzt kommt's. Fast immer gelten Männer als die Übeltäter. Autsch. Bin auch schon über 20 Jahre verheiratet. Und jetzt wird mir so einiges klar, wenn ich meine Frau so beobachte. Und vor allem meine beiden Töchter. Ich habe ja wirklich ein dreifaches Problem. Ich bin nämlich der einzige Mann in unserem Haus. Selbst unsere Haustiere sind alle weiblich. Das ist wirklich ein Problem. Ich schimpfe immer über das Verhalten unserer Katze und jetzt ist mir's klar. Wahrscheinlich geht's der Katze wie meiner Frau, die haben alle meine schlechten Angewohnheiten bekommen. Aber seht ihr, darum brauchen wir Männer euch Frauen dass wir eure, von euren guten Angewohnheiten beeinflusst werden. Merkt euch das. Und vor allem ihr Männer. Aber was sagt uns diese Statistik oder was sagt uns diese Studie? Da geht es natürlich nicht um Mann und Frau, sondern es geht um die Rangordnung zwischen Beziehung und moralischem Verhalten. Das heißt, zuerst die Beziehung, dann die Auswirkung. Ich habe das selber erlebt in meinem Leben. Ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen in Haus. Und wir hatten nur so ein paar Kühe, 3, 4, 5 Kühe oder so und ein paar Schweine und ein paar Hühner und ein paar Schafe und so für den Eigengebrauch, mehr oder weniger. Und ich bin der Jüngste von 5 Kindern und habe es immer geliebt, mit meinem Vater auch in den Stall zu gehen, die Kühe zu melken und auszumisten und was halt alles so zu tun ist. Und meine Geschwister, die haben das nicht so gerne gemacht, die haben dann auch ihren eigenen Beruf gehabt. Und ich habe das immer sehr genossen. Und manchmal war es aber so, und ich habe eine sehr gute, enge Beziehung zu meinem Vater, zu meinen Eltern, immer schon gehabt. Meinen Vater immer sehr geschätzt und gerne mit ihm gearbeitet. Er hat mir auch immer sehr viel zugetraut. Aber da gab es eine Sache, die habe ich nie wirklich leiden können. Von meinem Vater. Und zwar manchmal war es so, wenn er in den Stall rausgegangen ist und er hat die Kühe gemolken. Manchmal war es so, Gott sei Dank nicht allzu oft, da habe ich ihn plötzlich bis in die Küche rein schreien gehört. Wow, du dumme Kuh. Also der hat das wirklich so gemeint, das war auch eine Kuh. Und der hat mir geschrien und er hat sie geschlagen. Und dann, oh mein Gott, was ist da wieder passiert? Wenn mein Vater so schimpft und die Kuh so niedermacht, dann muss etwas passiert sein. Und manchmal war es so, dass die Kuh beim Melken meinem Vater auf den Fuß gestiegen ist. Und zwar blöde Kuh, wenn sie dann dir auf den Fuß steigt, dann kannst du nicht sagen, könntest du mal kurz rüberrücken. Die macht das nicht. Die steht und merkt gar nicht, dass sie mit ihren 500 Kilo oder mehr auf deinem Fuß steht. Kein Wunder, dass mein Vater dann vor lauter Schmerzen geschrien hat mit der Kuh, aber es hat mir so leid getan für die Kuh. Und ich habe immer gedacht, du arme Kuh. Ich weiß, mein Vater ist normal kein Jähzorniger oder kein, er ist ein sehr lieber Mensch, aber natürlich, wenn er so Schmerzen oder wenn irgendetwas passiert, was ihm nicht gut tut, dann ist er schon mal laut geworden. Und ich habe immer gesagt, so werde ich nie werden wie mein Vater. Das haben viele von euch wahrscheinlich gesagt. Oder wie deine Mutter. Und jetzt denkst du, oje. Und da kommt's genau mit der Katze. Gell? Da haben wir so eine liebe Katze zu Hause. Und die Katze kann wirklich nerven. Wenn ich mal mit meinem Hund rede, die gehorcht wenigstens. Ist ein lieber Hund, jetzt mittlerweile 8 Jahre alt. Und wenn ich zu dem Hund sage, geh raus oder geh rein, dann macht sie das. Und wenn ich sage, bleib draußen, dann bleibt sie ja draußen. Die Katze, die will raus, dann will sie rein, dann will sie raus, dann will sie rein. Und die nervt so lange, bis dass du halt genau das tust, was sie will. Ich weiß nicht, was das an Katzen ist. Und da merke ich schon manchmal, du Katze, du, die würde ich schon auch am liebsten manchmal beim Schwanz packen und vor die Haustür schwingen und einfach mal ihr klar machen, so kann das nicht weitergehen, weil das beginnt schon um 6 Uhr früh, wenn ich mich zum Kaffee und zur Bibellese setze, fängt die schon an, dann kratzt sie schon an der Türe, dann muss ich sie rauslassen, dann will sie wieder rein, dann kratzt sie wieder so lange, dann muss sie fressen, dann ist sie fertig mit dem Fressen, dann will sie wieder raus und dann ist das Pöpöpchen zu kalt im Schnee, dann will sie wieder rein. Ah, da merke ich so hin und wieder das, was mein Vater erlebt hat, obwohl es nicht so weh tut, aber ich kann ihn verstehen. Aber weißt du, da merkt man, wenn man lange mit jemandem zusammen ist, dann merkt man, kommt vielleicht etwas in seinem eigenen Leben hoch, das man so von sich gar nicht gewohnt ist. Das gibt es natürlich Gott sei Dank auch in positiven Bereichen, nicht nur bei Tieren, die nicht so gehorsam sind. Aber was will ich damit sagen? Je enger die Beziehung zu jemandem oder etwas ist, desto mehr wird es natürlich unser Leben beeinflussen. Keine Frage. Zuerst die Beziehung, dann die Auswirkung dieser Beziehung. Und wisst ihr, was unser Problem ist heute? Viele, auch Gläubige und vor allem auch Gläubige, reduzieren ein heiliges Leben auf moralische Werte. Auf das, was man tun darf und das, was man besser nicht tut. Aber der Name Jesu kommt manchmal in den ganzen Diskussionen zwischen Moral, links oder rechts, vorne oder hinten, gar nicht mehr vor. Und meine Befürchtung ist das, und ich war selber auch lange genug im Kirchenvorstand bei uns und habe vieles mitbekommen, ist, dass selbst in reformierten Kirchen über moralische Werte diskutiert wird, und ihr kennt das genauso wie wir in Österreich, aber manchmal von Menschen, die weder die Heilige Schrift als einzige Autorität für ihre Diskussion hernehmen, geschweige denn eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Und wir haben das gerade bei uns in Österreich wieder so gehabt. Ich traue mich das, wie gesagt, sagen, weil ich selber lange genug im Kirchenvorstand war und vieles mitbekomme. Und selbstverständlich ist es möglich, über moralische Werte auch ohne Jesus zu diskutieren, aber das ist nicht das biblische Verständnis von sei heilig, denn ich bin heilig. Denn das biblische Verständnis offenbart Gott selbst in seinen Sohn Jesus Christus. Und wir verschwenden so viel Energie in unseren Kirchen, darüber zu streiten und zu diskutieren, was Recht und was Unrecht ist, was in einer Kirche noch erlaubt werden darf oder nicht, aber Jesus Christus kommt überhaupt nicht mehr so weit vor. Und ich bin mehr denn je der Überzeugung, wir brauchen wieder viel mehr Jesusprediger als Moralprediger. Ich bin selber auch oft genug ein Moralprediger, vor allem wenn es um die Erziehung meiner Kinder geht. Aber auch hier muss ich lernen, selbst wenn es in der Erziehung gegenüber meinen Kindern ist, dann muss auch ich lernen, selbst meinen Kindern gegenüber kein Moralprediger zu sein, sondern ihnen Jesus lieb zu machen. Denn wenn meine Kinder Jesus lieb haben, dann brauche ich mir nicht Sorgen zu machen, was sie außerhalb unserer vier Wände tun oder nicht tun. Weil Jesus im Fokus steht. Heilig sein, da geht es nicht in erster Linie darum, dass ich zum Vorschein komme und das, was ich tue oder nicht tue, sondern es geht darum, dass Jesus Christus sichtbar wird, in dem, wie ich lebe und wie ich mit Jesus unterwegs bin. Wisst ihr, es ist immer wieder auch wichtig für uns zu verstehen, wir werden nicht von Gott herausgefordert, Jesus nachzuahmen. Sondern wir werden mit dem Wesen Jesu erfüllt und mit seiner Heiligkeit beschenkt. Heiligkeit ist etwas, was Gott uns schenkt. Und nur so wird Gottes Heiligkeit zu meiner Heiligkeit. Und jegliche Vorstellung von Heiligsein oder Moral muss sich auf diese Beziehung, auf diese hingebungsvolle Beziehung zu Jesus gründen. Gott wünscht sich nichts mehr als ein ungeteiltes Herz. Das hat er immer schon zum Ausdruck gebracht. Ich will euer Gott sein und ich möchte, dass ihr mein Volk seid. Nicht mein Volk und das Volk von anderen Göttern, sondern mein Volk seid. Oder Römer 12, 1 und 2 schreibt Paulus, die einzig angemessene Antwort ist die, dass wir mit unserem ganzen Leben Gott zur Verfügung stehen und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Richtet eure Gedanken nicht länger nach den Maßstäben oder richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lernt auf Gott zu schauen, damit ihr verändert werdet. Seht ihr, letztendlich geht es um die Frage, wer wir sind, wem wir gehören, wer verdient unsere Liebe, wer verdient unser Herz. Darum geht es. Denn Heiligsein ist kein Qualitätsmerkmal, das Gott denen verleiht, die ihr Leben so halbwegs auf die Reihe bekommen und möglichst keine Fehler haben. Gott geht nicht herum und sagt, du bekommst dieses Gütesiegel, ja, wie so ein Gütesiegel, wo draufsteht, ein Biochrist oder so, ja. Gibt ein paar Biochristen, die erkennt man dann schon auch von Weitem. Ja, früher waren so die Birkenstockträger, gell. Da war ich auch einer davon. Wenn du Birkenstock-Sandalen getragen hast, dann gehörst du dazu, ja. War ich auch, ja. Heute kommen sie wieder. Super. Biochrist. Da ist wirklich drinnen, was draußen draufsteht, so ungefähr. Ja, der ist ein Heiliger, Biochrist. Oder so Premium-Qualität, Gütesiegel, gibt es ja auch. Wenn jemand wirklich ein paar Menschen jede Woche oder ein paar hundert Menschen jede Woche bekehrt, das ist wirklich ein Heiliger. Das ist ein Premium-Christ. Der verdient es, ein Heiliger zu sein. Aber ich, was kann ich schon ausrichten? Oder made in Austria. Echte Qualität. Ja, da wissen die Leute im Dorf noch, was richtig ist, so hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Ja, da ist die Welt noch in Ordnung. Leider ist es oft auch nicht so. Im Heiligsein geht es nicht darum, ob die Qualität stimmt. Lasst euch davon, selbst von Gemeinden, nicht beirren. Im Heiligsein geht es nicht darum, dass es ein Qualitätsmerkmal ist, sondern dass es ein Eigentumsnachweis ist. Es zeugt davon, wem ich gehöre. Es beschreibt eine bestimmte Zugehörigkeit. Und genau deshalb ist die Berufung Gottes, heilig zu sein, mehr als nur jemanden lieb zu haben, sondern es ist der Anspruch auf unser Leben. Es ist Gottes Anspruch auf unsere Liebe und unsere Identität. Soweit ich weiß, gibt es in der Bibel keine Stelle, die uns Erlösung verspricht, ohne auch gleichzeitig ein radikales Leben in Jesus Christus. Wo Gott unser ganzes Herz verdient, so wie wir es gehört haben, auch im Zeugnis von Martin. Jesus sagt, wer sein Leben unbedingt bewahren will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber wegen mir, Jesus, und der Heilsbotschaft verliert, der wird es retten. Jesus selbst geht immer aufs Ganze. Aber selbst bei Jesus geht es nicht darum, dass wir fehlerlos leben und die Qualität stimmt, sondern dass die Beziehung stimmt zu Jesus Christus. Jesus will, dass wir heilig sind und erwartet von uns, dass wir auch mit unserem Leben natürlich uns ganz und gar ihm hingeben. Und auch wenn Gott alles von uns fordert, dürfen wir wissen, dass Gott uns auch alles gibt, nämlich sein Leben. Gott möchte uns verändern. Jeden Tag. Aber Gott möchte uns jeden Tag verändern, damit du durch deine Beziehung zu Jesus diese Welt veränderst. Und das größte Wunder, das Gott heute hier tun kann, ist, dass er einen unheiligen Menschen wie mich aus einer unheiligen Welt herausnimmt, durch sein Blut und durch seine Barmherzigkeit und Gnade heilig macht, dass er mich dann wieder in eine unheilige Welt hineinstellt, mich in seiner Heiligkeit bewahrt durch die Beziehung zu Jesus, damit ich ein Licht sein kann in dieser Welt. Und du genauso. Du bist nicht dafür berufen, diese Welt heilig zu machen. Wir müssen wieder mehr lernen, Jesus-Prediger zu werden, weil wir wissen, Jesus ist der Einzige, der diese Welt verändern kann. Nicht ich, nicht meine Werte, sondern Gott durch seine Heiligkeit. Und Gott kann unheilige Menschen wie dich und mich dazu gebrauchen, etwas mehr vom Licht Gottes in diese Welt hineinzubringen. Natürlich können wir nie so heilig sein wie Gott, denn absolute Heiligkeit ist ausschließlich in Christus. Aber wir können unser ganzes Leben von Jesus Christus beurteilen, beeinflussen lassen, reinigen lassen, indem wir diese Beziehung mit Jesus leben. Denn im tiefsten bedeutet Heiligkeit die Sehnsucht, dass Jesus Christus durch mein Leben sichtbar wird und dass mein Leben eine Spur hinterlässt in dieser Welt, eine Spur von Gott. Wir sind alle berufen, heilig zu sein, indem wir in der Liebe leben und im täglichen Tun unser persönliches Zeugnis ablegen, jeder an dem Platz, an dem er sich befindet. Ob das in Brasilien ist, in Uganda, in Deutschland, in Österreich, wo immer das ist. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass wir wieder auch in unseren Gemeinden, in unseren Hauskreisen, in unseren Freundeskreisen wieder mehr Jesus predigen. Und nicht zu sehr uns darüber streiten, was Recht oder Unrecht ist. Ich möchte mit einem Gebet schließen, das ich euch vorlese. Und wenn du das leise mitbetest, vielleicht kannst du dich da wieder in diesem Gebet finden. Lass uns gemeinsam beten. Vater, wie verkehrt bin ich doch, und wie falsch denke ich und handle ich. Eigentlich solltest du mir von Nutzen sein, wenn ich an dich glaube, mir zur Seite stehen, wenn ich es für nötig hielt. Du weißt, wie oft ich dich beiseite stellen wollte, wo ich froh war, dass du im Himmel warst, dass du weit weg warst. Genauso habe ich mich nach deiner Nähe gesehnt, wenn ich alleine war, wie ein trotziges Kind, das einmal da sein will und dann wieder nicht. Immer ging es mir nur darum, wie du mir nützlich sein könntest. Langsam begreife ich, warum du nahe und ferne in einem bist. Wir alle würden dich nur für uns missbrauchen, wenn das möglich wäre. Wir fragen, was wir davon haben, wenn wir an dich glauben. Plötzlich muss ich immer mehr fragen, was hast du eigentlich von mir? Ich hätte immer Aufgaben für dich, für mich da zu sein. Dass du Aufgaben für mich hast, dass ich für dich da sein soll, das begreife ich immer mehr. Lass dir danken für diese Erkenntnis, dass du mein Vater bist, der mich fest in seinen Händen hat. Ich will nichts anderes als dein Kind und Diener sein. In Jesu Namen. Amen.